Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt ihr heute Silke Hane. Guten Tag. Und wir verraten Ihnen in der kommenden halben Stunde, wo die Stromautobahn Südlink in Zukunft entlanglaufen könnte, wie eine Brücke eine Region fast vom Handel abschneidet und wie die Deutsche Telekom auf den Ausbau des 5G-Netzes vorausschaut. Jede Menge Infrastruktur also heute. Wir informieren Sie aber auch noch darüber, warum die Verbraucherzentrale Bremen insolvent ist. Wir starten aber mit einem Gerichtsverfahren, das heute zu Ende gegangen ist. Tausende Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Zubehör der Rüstungsfirma Heckler & Koch sind in den Jahren 2006 bis 2009 nach Mexiko gelangt. Und zwar in Regionen, wo Korruption und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Das soll natürlich eigentlich nicht sein. Dafür gibt es schließlich Genehmigungsverfahren. Wie also konnte das passieren? Genau darum drehte sich das Verfahren gegen Heckler & Koch und ehemalige Mitarbeiter. Heute ist das Urteil gefallen, Uschi Götz berichtet.
Das Verfahren sei kein Tribunal über die deutsche Rüstungspolitik gewesen, betonte der Vorsitzende Richter Frank Maurer. 2 Stunden lang begründete er das Urteil der Kammer. Demnach waren mehrere frühere Mitarbeiter daran beteiligt, sogenannte Endverbleibserklärungen so zu beeinflussen, dass deutsche Behörden mehrfach Waffenexporte nach Mexiko genehmigten. Das war zwar nach Ansicht des Gerichts erlaubt, doch in Mexiko wurden die Waffen auch in Unruheprovinzen geliefert. Die deutschen Behörden konnten das nicht wissen, allerdings einige eingeweihte Heckler & Koch-Mitarbeiter sehr wohl. Die früheren Mitarbeiter haben dabei bandenmäßig gehandelt. Dabei standen 2 Hauptverantwortliche gar nicht vor Gericht. Ein Beschuldigter ist bereits vor Prozessbeginn verstorben. Ein weiterer lebt in Mexiko. Er war einst der Mexiko-Beauftragte von Heckler & Koch. Für ihn hat die Staatsanwaltschaft einen internationalen Haftbefehl beantragt. Für 2 ehemalige Mitarbeiter wurden Bewährungsstrafen bis zu 22 Monaten verhängt, auch weil sie Teil der Bande waren. So habe sich eine frühere Mitarbeiterin weit mehr als in ihrer Kompetenz lag eingebracht und sich als Mitglied eines Teams gefühlt. Ein früherer Vertriebschef habe gewusst, um was es geht, habe dies aber billigend in Kauf genommen. 3 weiteren Angeklagten konnte die Staatsanwaltschaft keine Mitschuld nachweisen. Bettina Künzel, Sprecherin des Landgerichts Stuttgart.
Nach Überzeugung der Kammer gab es keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Beteiligung der übrigen Angeklagten. Diese wurden deswegen freigesprochen.
Den Tatertrag aus dem Mexiko-Geschäft legte die Kammer auf 3,7 Millionen Euro fest. Die sollen nun von Heckler & Koch eingezogen werden. Wenige Minuten nach der Urteilsverkündung teilte der Waffenhersteller mit, man könne die Summe nicht nachvollziehen. Vor einer Woche hatte der Verteidiger von Heckler & Koch eine Zahlung von 200.000 Euro angeboten. Heckler & Koch trat in diesem Verfahren als sogenannter Nebenbeteiligter auf. Zum Teil sei er mit dem Urteil zufrieden, sagte Rüstungsgegner Jürgen Gresslin. Er hatte 2010 mit einer Anzeige gegen den baden-württembergischen Waffenhersteller das Verfahren mit auf den Weg gebracht. Mit Blick auf Heckler & Koch betonte Gresslin:
Sie haben jetzt ein Problem auf der Ebene einer immens zu zahlenden Finanzsumme von 3,7 Millionen Euro. Sie haben das Problem, dass Sie zum allerersten Mal in Ihrer Firmengeschichte wegen illegalen Waffenhandels verurteilt wurden. Mit diesem Urteil ist die Finanzlage und die Imagelage des Unternehmens drastisch verschärft und nicht entschärft.
Die mit den Waffen möglichen Menschenrechtsverletzungen hätten in dem Prozess keine Rolle gespielt, kritisierte Gresslin. Zuvor hatte der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung betont, es sei in diesem Prozess um den Export von Waffen gegangen und nicht um deren Verwendung. Der linken Politiker und frühere Bundestagsabgeordnete Jan van Aken forderte indes eine Reform der Gesetze.
Das Urteil sagt im Grunde genommen, dass der zentrale Pfeiler des heutigen Kontrollsystems nicht funktioniert. Deswegen brauchen wir jetzt ein neues, ein strenges Gesetz gegen Waffenexporte und bis dahin darf es keine Genehmigung geben.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Uschi Götz über das Urteil am Landgericht Stuttgart gegen Heckler & Koch sowie ehemalige Mitarbeiter der Rüstungsfirma. 30 Meter breit soll sie sein und rund 700 Kilometer lang. Die Stromautobahn Südlink, die ab 2025 Windstrom aus dem Norden in die Industriezentren Deutschlands im Süden bringen soll. Und zwar größtenteils unterirdisch. Und das heißt, es muss vorab ganz schön viel gebaggert werden. Und das in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. Sie ahnen es vielleicht, das Planungsverfahren dürfte kompliziert werden, nicht zuletzt wegen Beschwerden. Heute haben die Netzbetreiber Tennet und Transnet BW ihren Vorschlag für Verlauf und Ablauf präsentiert. Tobias Betz berichtet.
Über 2000 Kilometer haben die Netzbetreiber Tenet und Transnet BW geprüft. Das Ergebnis? Auf knapp 700 Kilometern soll der Südlink Strom vom Norden in den Süden transportieren. Christoph Schulze-Wischeler ist bei Tenet für den Netzausbau zuständig. Endgültig sei die Entscheidung über den tatsächlichen Trassenverlauf noch nicht.
Allerdings kann die Bundesnetzagentur natürlich in ihren Erörterungsterminen vor Ort weitere Erkenntnisse kriegen, die uns jetzt noch nicht vorlagen, und könnte dann unter Umständen diese Erkenntnisse berücksichtigen. Sie wird am Ende den Korridor festlegen.
Der jetzt vorgelegte Wunschkorridor soll von Schleswig-Holstein über Westniedersachsen führen. Dann sollen die Erdkabel zunächst durch Nordhessen und dann erst durch Thüringen im Süden führen. Weiter verläuft die unterirdische Stromautobahn, dann durch Unterfranken in Bayern bis nach Heilbronn in Baden-Württemberg. Überall dort ist die Stromautobahn umstritten. Deshalb wollen die Netzbetreiber auch vor Ort ihre Entscheidung mit den Bürgern diskutieren, sagt Tenet-Vertreter Schulze-Wischeler, und zwar schon ab März.
Die entsprechenden Karten gehen heute alle online, sodass das online bereits alles verfügbar ist. Aber wir werden an der Stelle dann auch nochmal konkret mit den Bürgern uns auseinandersetzen und die Hintergründe an dieser Stelle erklären.
Die Planungen sollen bis 2021 abgeschlossen werden. Die für die Energiewende wichtige Nord-Süd-Verbindung soll dann bis 2025 gebaut werden. Den Termin sieht der Geschäftsführer von Transnet BW, Werner Götz, skeptisch. 2025 sei nur einzuhalten, wenn es keine Verzögerungen etwa durch Klagen gäbe.
Ist sicherlich ein sehr ambitionierter Plan. Der setzt voraus, dass wir aus heutiger Einschätzung mit 4 Jahren Bauzeit Südlink realisieren können. Wir haben heute keine klare Sicherheit, dass es nicht beklagt werden wird. Und wir hätten auch keine Möglichkeit abzuschätzen, wie der Zeitbedarf für so ein Klageverfahren ist.
Mit etwa 50.000 Grundstückseigentümern müssen die Netzbetreiber noch verhandeln. Die Festlegung auf einen Wunschkorridor sei das Ergebnis einer monatelangen Prüfung anhand von 150 Kriterien. Untersucht wurden unter anderem Eingriffe in die Natur. Bewohnte Gebiete sollten vermieden werden und Landwirte sollten so wenig wie möglich durch den Bau der Stromtrasse mit Ernteausfällen rechnen müssen. Betroffene würden aber großzügig entschädigt, sagt Tenetmann Schulze-Wischeler.
Natürlich wird neben der Dienstbarkeit werden sämtliche Schäden, die wir im Sinne von Ernteausfall sowohl kurzfristig wie auch langfristig verursachen, entsprechend zurückerstattet.
Insgesamt läuft der Wunschkorridor etwas weiter westlich als zunächst angenommen. Damit werde der Norden Thüringens nicht belastet. Stattdessen soll die Stromautobahn durch den Norden Hessens führen. Überall dort, wo die Erdkabel verlegt werden, werden die Anwohner eine offene Baustelle über Jahre hinweg vor der Nase haben.
Tobias Betz aus Berlin. Seit Monaten schon streiten China und die Vereinigten Staaten über ihre Handelsbeziehungen. Aktueller Stand ist, dass am 1. März die Strafzölle seitens der USA noch einmal drastisch steigen könnten. Gibt es bis dahin keine Einigung. Um das zu verhindern, treffen sich heute in Washington hochrangige Vertreter der beiden Länder. Sebastian Schreiber mit Einzelheiten.
In Washington setzen die Delegationen beider Länder heute ihre Gespräche fort. Chinas Vizeministerpräsident Liu He verhandelt unter anderem mit dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer und Finanzminister Mnuchin. Sowohl US-Präsident Trump als auch sein chinesischer Amtskollege Xi hatten zuletzt von Fortschritten gesprochen, Details nannten sie aber nicht. Medienberichten zufolge arbeiten die Länder daran, Reformen für 6 Bereiche festzulegen. Dabei soll es unter anderem um den Schutz geistigen Eigentums, Dienstleistungen und Technologietransfer gehen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet, es werde erwartet, dass China anbietet, $30 Milliarden in landwirtschaftliche Produkte der USA zu investieren. So könne der Handelsüberschuss reduziert werden. Sicher ist die Einigung noch nicht. Aus Verhandlungskreisen hieß es, die Gespräche könnten auch noch scheitern. Am 1. März läuft eine Frist ab, die die USA und China vereinbart hatten. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, will Trump die Strafzölle gegen China verschärfen. Bisherige Zölle von 10% sollen auf 25% angehoben werden, auf chinesische Importe im Wert von $200 Milliarden. Trump hatte zuletzt angekündigt, diese Frist zu verschieben, sollte es mit den Gesprächen gut vorangehen. Die USA werfen China unter anderem vor, unfaire Handelspraktiken einzusetzen sowie geistiges Eigentum zu stehlen.
Sebastian Schreiber war das. Die sogenannte Krimbrücke schlägt einen Bogen über die Straße von Kertsch und verbindet damit die Halbinsel Krim und Russland. Seit Ende letzten Jahres ist sie offen. Damit ist das Bauwerk zum Symbol der Krim-Annexion geworden. Sie setzt den Konflikt außerdem mit wirtschaftlichen Mitteln fort, denn sie versperrt Schiffen den Weg an die Südostküste der Ukraine und schneidet diese so vom Handel ab. Die Straße von Kertsch ist das Tor ins Asowsche Meer, so der Name der Gewässer dort. Über die Folgen für die Hafenstadt Mariupol berichtet unsere Reporterin Sabine Adler.
Bis auf den Güterzug bewegt sich wenig im Hafen von Mariupol. Eine ungesunde Ruhe. Seit Beginn des Ost-Ukraine-Krieges 2014 ist der Warenumschlag an den Quais um 2/3 gesunken, von 15 auf 5 Millionen Tonnen. Ohne Folgen für die Beschäftigten, sagt Hafendirektor Alexander Ossipow.
Die Gehälter sind nicht gesunken, entlassen wurde keiner. Russland zielt auf die Destabilisierung der Region, will dafür eine soziale Krise auslösen. Was sie militärisch nicht geschafft haben, versuchen sie jetzt über die Wirtschaft.
Der Hafen leidet unter der neuen Krimbrücke, die mit 33 Metern zu niedrig für die meist 40 Meter hohen Frachter ist.
Wir haben dadurch Handelspartner aus Süd- und Nordamerika sowie Südostasien verloren. Metinvest, das Stahlwerk, exportierte einen sehr großen Teil der Roheisenproduktion in die USA. Nach Südostasien wurden pro Jahr 500.000 Tonnen Bleche geliefert.
In Südostasien exportierten sie bis 500.000 Tonnen стального листа.
Metinvest gehört dem ukrainischen Oligarchen Rinat Akhmetov, der seinen Firmensitz wegen des Krieges von Donetsk nach Mariupol verlegte. Von hier aus schickte sein Unternehmen 1,3 Millionen Tonnen Güter pro Jahr auf die Reise in die Welt. Jetzt gehen sie erst einmal auf die Schiene, erklärt der Hafendirektor.
Die Produkte müssen 700 bis 800 Kilometer bis nach Odessa oder Tschernomorsk gefahren werden, wodurch jede Tonne Stahl $20 mehr kostet. Dieser höhere Aufwand an Zeit und Geld bringt unsere Unternehmen um ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Das Asowsche Meer gehört der Ukraine wie auch Russland. Doch Moskau bestimmt die Regeln mit den Blockaden, langwierigen Kontrollen, Angriffen auf ukrainische Marineboote. Der Krieg mit all seinen Folgen hat dem Hafen rund 200 Millionen Euro Verluste beschert. Und der 500.000 Einwohnerstadt 100.000 Binnenflüchtlinge aus den sogenannten Volksrepubliken. Vizebürgermeister Stepan Maxma ringt um diese neuen Bewohner.
Unsere Strategie ist, dass Mariupol zum Schaufenster des neuen ukrainischen Donbass wird. Die Menschen aus den besetzten Gebieten erzählen nicht gerade Erfolgsgeschichten. Und je besser es sich bei uns lebt, umso mehr werden sie spüren, wie schlecht es ihnen dort geht. Und der Einfluss der Machthaber dort auf sie wird schwinden.
Über die wirtschaftlichen Folgen der Krimbrücke für die ukrainische Stadt Mariupol war das Sabine Adler. Verbraucherzentralen beraten in allen möglichen Lebenslagen ihre Kundinnen und Kunden, zum Beispiel auch in Fragen der Geldanlage oder von Versicherungen. Da macht es stutzig, wenn eine Verbraucherzentrale ihre eigenen Finanzen offenbar so schlecht im Griff hat, dass sie einen Antrag auf Insolvenz stellen muss. So heute passiert in Bremen. Frage an Georg Ehring aus unserer Verbraucherredaktion. Wie ist es denn zu der Pleite gekommen?
Dahinter stecken wohl Pensionsverpflichtungen, fehlerhafte Zusagen, aus denen die Verbraucherzentrale Bremen jetzt nicht heraus kann. Die sind relativ alt und bei der Bilanzaufstellung jetzt entdeckt worden und offenbar so gravierend, dass eine Zahlungsunfähigkeit droht. Der Weser-Kurier hat heute geschrieben, die Altersvorsorge sei einem falschen Anbieter zugeordnet worden und deswegen hätten manche Mitarbeiter jetzt Ansprüche auf mehr Geld, als ihnen eigentlich zustehen würde, beziehungsweise die Verbraucherzentrale habe für diese Ansprüche zu wenig zurückgelegt. Betroffen sind 32 Personen, die Belegschaft hat es heute auf einer Versammlung erfahren und der Betrieb, der läuft trotz der Insolvenz weiter, auch die Beratungen gehen weiter, als ob nichts passiert wäre und man hat ja auch das Ziel, die ganze Sache weiter fortzuführen.
Wie geht's jetzt weiter? Also zeichnet sich schon eine Lösung ab?
Man versucht eine Restrukturierung in Eigenvorsorge, das heißt, der Vorstand bleibt im Amt und Olaf Schubert, ein Berliner Rechtsanwalt, und der Insolvenzberater Christian Mathiebel begleiten die Sanierung als Experten für Sanierungsberatungen. Und es kommt jetzt wohl darauf an, mit den Gläubigern Vergleiche zu schließen. Und dann ist die Frage, wenn das abgeschlossen ist, ob es möglicherweise höhere Zuschüsse gibt, das ist ja doch dann auch eine politische Frage, vom Land. Derzeit bekommt die Verbraucherzentrale ungefähr 500.000 Euro pro Jahr, so die Angaben mehrerer Bremer Politiker mir gegenüber. Und es sei möglich, dass man das in Zukunft aufstocken könnte. Der Rest der Finanzierung von über 2 Millionen sind Projektmittel und eigene Einnahmen, zum Beispiel aus gebührenpflichtiger Beratung oder aus dem Verkauf von Produkten.
Von was für einer Organisationsform sprechen wir denn hier? Wieso kann eine Verbraucherzentrale überhaupt pleite gehen?
Die Verbraucherzentrale ist organisiert als gemeinnütziger Verein, und ein Verein kann im Prinzip pleite gehen wie ein Unternehmen. Hier ist es ja noch eine drohende Zahlungsunfähigkeit, aber der Unterschied ist natürlich, es gibt einen politischen Hintergrund. Die Politik sieht ja die Notwendigkeit der Verbraucherberatung und muss sich dann um eine Lösung kümmern. Das ist viel stärker als bei einem kleinen Betrieb zum Beispiel. Es ist übrigens nicht der erste Fall. 2004 hat die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern nach der Halbierung der Zuschüsse aus dem Wirtschaftsministerium auch Pleite anmelden müssen. Die Folge: viele Standorte wurden geschlossen und es gibt ein stark verringertes Angebot.
Informationen und Einschätzung von Georg Ehring. Vielen Dank. Mit einer App einen Fahrdienst ordern und den mit anderen teilen. Solche neuen Angebote machen klassischen Taxifahrern Konkurrenz. Die stören sich deswegen daran, dass der Fahrdienstmarkt liberalisiert werden soll. Und über ihren Protest heute in Berlin mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die Taxifahrer kritisieren Pläne von Verkehrsminister Scheuer, die Anfang der Woche bekannt geworden sind. Der Minister möchte den neuen Fahrdiensten mehr Rechte einräumen. Und er versuchte, die 700 Taxifahrer zu beruhigen, die heute neben dem Ministerium demonstrierten.
Since our time is running out, we have decided to take action. We have started to clean up your mess and we will not stop until we are done.
Das war nicht Verkehrsminister Scheuer, das war die Klimaaktivistin Thunberg. Gucken, ob wir zu der Nachricht noch kommen. Das klassische Taxigewerbe sieht bei einer möglichen Liberalisierung Existenzen bedroht. Muss YouTube Daten von Nutzern herausgeben, wenn diese urheberrechtlich geschützte Videos hochladen? Der Bundesgerichtshof hat diese Frage an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben. Der soll nun klären, welche Daten von einer Weitergabe betroffen wären, vor allem wenn keine Postadresse und auch kein Klarname vorliegen. Frage ist, dürften dann E-Mail-Adressen und IP-Adressen herangezogen werden? Im konkreten Fall verlangt die Konstantin Film AG von YouTube Auskunft über 3 Nutzer, die Kinofilme hochgeladen hatten. Energie hat sich zuletzt wieder etwas weniger verteuert. Das hat im Januar auch den Anstieg der Inflation in Deutschland gedämpft. Die Verbraucherpreise stiegen um 1,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ermittelt wird die Inflation durch einen Warenkorb. Dessen Zusammensetzung hat das Statistische Bundesamt zuletzt angepasst. Unter anderem der Onlinehandel fließt stärker mit ein. Die größte Nutella-Fabrik der Welt in Nordfrankreich steht still. Grund sind dem Hersteller Ferrero zufolge Qualitätsprobleme. Die Produktion sei vorsorglich vorübergehend gestoppt worden. Schon ausgelieferte Ware ist demnach aber nicht betroffen. Der Bundestag hat dem Digitalpakt für Schulen zugestimmt und den Vorschlag vom Vermittlungsausschuss angenommen. Damit werden auch Mittel für den sozialen Wohnungsbau und den Schienennahverkehr freigegeben, nämlich 2 Milliarden Euro für Wohnungen und 1 Milliarde Euro für Schienen. Dafür wird das Grundgesetz geändert, sodass die Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden können.
Danke, Sina Fröndrich, für Nachrichten aus der Wirtschaft. Die Deutsche Telekom gehört uns allen, zumindest ein bisschen, denn auch wenn das Unternehmen privatisiert ist, mehr als ein Drittel gehören nach wie vor dem Bund. Was die Telekom also etwa als Dividende ausschüttet, kommt der Staatskasse zugute. Und wie viel das sein wird, das hat sie heute bei ihrer Bilanzvorlage mitgeteilt. Über die berichtet jetzt Sebastian Tittelbach aus Bonn.
Die Deutsche Telekom hat ihre Finanzziele übertroffen und damit auch mehrere Analysten positiv überrascht. Entsprechend zufrieden sitzt Vorstandschef Tim Höttges auf dem Podium in der Konzernzentrale.
Wir haben die Prognose 2-mal im letzten Jahr erhöhen können und wir haben das beste operative Ergebnis erarbeitet, das die Deutsche Telekom jemals ausweisen konnte.
2018 stieg der Umsatz der Telekom auf 75,7 Milliarden Euro, ein Plus von 0,9%. Konzernweit kletterte der operative Gewinn 2018 bereinigt um 5% auf 23,3 Milliarden Euro. Auch wenn das Unternehmen Deutsche Telekom heißt, 2/3 des Umsatzes kommen aus dem Ausland. Der Wachstumstreiber sind nach wie vor die USA, bestätigt der neue Finanzvorstand Christian Illek.
Die Jahresprognose, was die Kunden angeht, ist deutlich überschritten worden. Und der Gesamtkundenbestand in den USA liegt nun bei 80 Millionen. Das ist fast so viel, wie wir Einwohner in Deutschland haben.
Auch mit dem Europageschäft ist die Telekom zufrieden. Dagegen tritt der deutsche Heimatmarkt auf der Stelle. Und der Pulsschlag des Telekom-Chefs erhöht sich deutlich, wenn er auf Peter Altmaier angesprochen wird. Der Bundeswirtschaftsminister hatte das deutsche Handynetz zuletzt als peinlich bezeichnet.
Wir haben riesige Initiativen hier in der Telekom starten, was das Mobilfunknetz in Deutschland betrifft. Wir werden es Transparenz machen, dass wir bereit sind, Infrastruktur aufzubauen und brauchen dafür aber auch politische Luftunterstützung. Das ist eines der wichtigen Themen, bei der Genehmigung als auch bei der Frage für das Bewerben.
Beim Ausbau ihres Mobilfunknetzes will die Telekom ihre Kunden demnächst auf einer eigenen Webseite informieren, wo Mobilfunkantennen geplant sind und weshalb die Inbetriebnahme im Zweifelsfall klemmt. Unter dem Strich bleibt dem Bonner Konzern 2018 ein Überschuss von 4,5 Milliarden Euro. Dies ist rund 1/4 weniger als im Vorjahr, was für Vorstandschef Höttges leicht zu erklären ist. 2017 hatte die Telekom kräftig von der Unternehmenssteuerreform von US-Präsident Donald Trump profitiert. Dieses Milliardengeschenk gab es 2018 nicht.
Leider gibt es die Steuerreform in Amerika nur einmalig. Und nicht jedes Jahr. Ich würde es durchaus begrüßen, wenn es diesen Effekt jedes Jahr gäbe.
Für 2019 kündigen sich zwei große Baustellen an. In den USA will T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint fusionieren. Noch immer stehen wichtige Genehmigungen für diesen Deal aus.
Wir hatten eine leichte Verzögerung durch die Haushaltssperre in den USA. Dadurch hat sich das ein bisschen verzögert. Aber wir gehen davon aus, dass wir im zweiten Quartal entsprechende Richtungsentscheidung bekommen, wo es dann hingehen wird.
Und in Deutschland will nächsten Monat die Bundesnetzagentur die ersten Frequenzpakete für den neuen schnellen Mobilfunkstandard 5G versteigern. Die Telekom klagt genauso wie Vodafone und Telefonica gegen die Auktionsbedingungen.
Sebastian Tittelbach über die Telekom-Bilanz und damit nach Frankfurt in unser Börsenstudio. Da ist heute Konrad Busen für uns. Ja, wie steht die Telekom und wie der Telekommunikationssektor heute da?
Ja, ich finde, man hat es dem Beitrag eben schon angehört. Das sind aufregende Zeiten für die Branche. Einerseits ist sie ja sowas wie die Schlüsselbranche der Zukunft. Gleichzeitig ist sie geprägt von vielen politischen Treibern. Heute etwa haben an den Finanzmärkten die Leute nicht nur über 5G diskutiert und über die Auktionen der Lizenzen hier in Deutschland. Es gab auch ein Interview des amerikanischen Außenministers Pompeo, der sagte, mit Ländern, die Technik von Huawei einsetzen, würden die USA nicht zusammenarbeiten, keine Informationen austauschen. Wenn ein Investor oder jemand, der versucht, Risiken mit Preisen zu versehen, auch in den Unternehmen selbst, damit zu tun hat, dann hat er natürlich schwierige Faktoren einzupreisen. Und da ist es kein Wunder, dass die Aktienkurse der Branche, also Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland, heute keine klare Richtung fanden, mit leichter Tendenz zur Schwäche.
Und noch weitere Unternehmensnachrichten, die DAX-Unternehmen SAP und Henkel, die heben ihre Dividenden an. Sind die Papiere deswegen beliebt heute?
Also beliebt wäre zu viel gesagt. Die Aktie von Henkel hat knapp 1% dazugewonnen, steht damit aber immer noch deutlich niedriger da als vor der Gewinnwarnung im Januar, die den Aktienkurs ja hat abstürzen lassen. Bei SAP steht der Aktienkurs heute 0,2% im Plus. Wie wenig es die Unternehmen zurzeit schaffen, mit höheren Dividenden schwache Ausblicke wettzumachen, zeigte heute vor allem die Aktie von Fuchs Petrolub, dem Schmierstoffehersteller aus Düsseldorf. Die Aktie minus 7%, obwohl auch hier die Dividende deutlich angehoben wurde. Aber ein unsicherer Ausblick auf das Jahr, der wiegt für die Anleger sehr viel schwerer.
Und diese ja gedämpfte Stimmung, ist das beim DAX heute ähnlich?
Es ist ähnlich, nicht ganz so krass wie bei Fuchs Petrolub. Aber der DAX, der hat heute keine Fahrt aufgenommen, steht noch ganz leicht höher da als gestern Abend, aktuell bei 11.426 Punkten.
Das wäre was, oder?
Da haben Sie recht, ja. Also 11.426 Punkte. Nochmal zum Mitschreiben. Aber es war ein zurückhaltender Handel heute. Kein Wunder, wenn man die neuen Notenbankprotokolle der Europäischen Zentralbank liest oder auch das Protokoll von der letzten Sitzung der US-Notenbank FED. Da steht nämlich deutlich, dass die Geldpolitiker sich Sorgen machen über die wirtschaftliche Dynamik. Und das bremst natürlich die Anleger am Aktienmarkt.
Und wenn wir über Zinsen und Konjunkturaussichten sprechen, dann ist der Blick auf die Renditen deutscher Staatsanleihen der nächste logische Schritt. Wie sieht es da heute aus?
Ja, da hat die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, immerhin wieder in die Pluszone gedreht heute. Also von minus 0,01% gestern auf plus 0,01% heute. Der Eurokurs steht im Moment bei einem $13,33, ziemlich unverändert gegenüber gestern Abend. Und die Unze Feingold noch, sie wird im Moment bei $1,332,16 gehandelt. Das sind $11,59 weniger als gestern um diese Tageszeit.
Der Börsenbericht aus Frankfurt, der kam heute von Konrad Busen, Wirtschaft und Gesellschaft endet. Die Kollegen von Kultur, heute widmen sich heute unter anderem dem flämischen Maler Bernhard von Orley. An dieser Stelle verabschiedet sich Silke Hane. Schönen Abend noch. Ciao.